SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Herzlich willkommen. Ruinenfelder und riesige Schuttberge. Nach dem schweren Erdbeben vor einem Jahr wurde eine der ältesten Städte der Welt, das türkische Antakya, fast vollständig zerstört. 60.000 Tote sind zu beklagen und fast alle Menschen haben ihr Zuhause verloren. Da mochten ein paar Leute aus Mainz nicht einfach zusehen. Der türkische Verein hat seine Wurzeln auch in der Krisenregion und hat umgehend reagiert, Spenden gesammelt, erste Container aufgestellt. Und auch heute, ein Jahr später, ist er noch immer aktiv, weiß Sabine Steinbrecher.
Erdoğan Pektaş ist in Pazarcık geboren. Er flog vor einem Jahr direkt ins Erdbebengebiet, sah nach, was benötigt wurde und mobilisierte Vereinsmitglieder in Mainz.
Wir versuchen halt Geldspenden zusammenzubekommen und vor Ort anzubringen. Aber hauptsächlich sind das eher Sachspenden oder dass wir gucken, dass wir uns auf Schüler und Studenten fokussieren und da halt Stipendien zur Verfügung stellen, weil wir wollen auch in die Zukunft der Region investieren. Wir möchten, dass die Menschen halt wieder Hoffnung bekommen und wir wollen unsere Region wieder aufbauen.
Dank der Spenden konnte der Verein unter anderem 3 vollmöblierte Wohncontainer für besonders bedürftige Familien anschaffen. Hevin Özbay sagt, viele Menschen leben jetzt immer noch in Zelten oder in Containern, oft aus Angst.
Die wurden mitten in der Nacht von diesem Erdbeben aufgeweckt. Die sind aus dem Haus raus, teilweise in Pyjamas, ohne Schuhe, ohne nichts. Und das hat sich bei den Menschen so verfestigt. Es gibt viele Menschen, die bis heute nicht in Häuser reingehen, in Gebäude reingehen möchten, die bevorzugen, in diesem Container oder in diesem Zelt zu leben.
Wie viele kurdische Aleviten ist Hevin Özbays Familie aus Pazarcık nach Deutschland gekommen, hat aber immer noch Kontakte in die Türkei.
Wenn man jetzt auch Verwandte, Freunde, Bekannte anruft, dann ist natürlich, dieses Erdbeben findet ja immer noch statt. Es sind ja immer noch kleine Beben. Viele haben immer noch Panik. Viele haben sich auch wieder die Häuser aufgebaut oder sind gerade dabei, das Ganze aufzubauen. Das ist ja auch noch mal ein ganz langer Prozess und das wird auch noch lange dauern.
Inzwischen hat der Verein ein gutes Netzwerk mit Helfern vor Ort. Die Mainzer unterstützen in Pazarcık den Bau eines Gemeindezentrums.
Da wollten wir halt einen Raum haben, wo Jugendliche sich zusammentreffen können, sei es bei einer Hausaufgabenbetreuung. Wir haben dort auch ein Bücherregal, wollen wir dort aufstellen, dass da eine kleine Bibliothek ist. Es soll eine Playstation aufgestellt werden, so wie wir es hier in Deutschland auch kennen. Dass man einfach zusammenkommen kann und sein Leben leben kann, was man vielleicht zu Hause in einer finanziellen Not nicht ausleben kann.
Vor einem Jahr konnte der Verein viele Spenden sammeln, allein 60.000 Euro von einem großen Mainzer Unternehmen. Es wird aber noch lange Geld benötigt, sagt Erdoğan Pektaş.
Die Spendenbereitschaft ist auf jeden Fall gesunken und wir müssen das halt immer wieder durch Aktionen und durch Konzerte zum Beispiel und so weiter den Menschen wieder ins Gedächtnis rufen.
Am Dienstag findet im Pazarcık Kulturverein eine Gedenkveranstaltung statt. Spätestens dann soll über die Pläne gesprochen werden und die Frage, wie man das dauerhaft finanziert.
Ein Jahr nach dem schweren Erdbeben gleicht die türkische Stadt Antakya noch immer einer Geisterstadt. Gleichzeitig hat aber auch ein erster Prozess begonnen. Es geht um Pfusch am Bau, um Vetternwirtschaft. Ein Luxushotel ist damals wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen und hat unter anderem eine Gruppe Kinder, ein Volleyballteam, unter sich begraben. Auf der anderen Seite stehen die vielen Kinder, die überlebt haben, aber ihr Zuhause verloren haben und nun große Schwierigkeiten haben, diesen 6. Februar hinter sich zu lassen. An dieser Stelle kommt Markus Brandstätter von der Hilfsorganisation 3 Musketiere Reutlingen ins Spiel, die sich gerade auch um die jungen Menschen kümmert. Herr Brandstätter, Sie sind vor 2 Wochen erst in Antakya gewesen. Wie müssen wir uns denn die Situation heute vorstellen?
Die Trümmer und auch die beschädigten Häuser, die sind jetzt größtenteils entfernt, aber zurückbleiben dann eben riesige, riesige Felder und Flächen voller Schutt und Steinbrocken. Da dazwischen dann immer wieder die Zeichen von Menschen, da ist dann immer wieder mal ein Spielzeug oder ein Schuh oder ein Möbelstück oder ein Stück Geschirr. Das ist furchtbar.
Sie haben es gerade sehr lebendig beschrieben, es gibt so ganze Steinwüsten. Wie steht es denn um die Bemühungen, die Stadt wieder aufzubauen?
Gerade wenn man auch Richtung Antakya Stadtkern kommt, dann kann man 1-2 Baustellen sehen, die dann auch mit Bauzäunen abgesperrt sind. Und diese Bauzäune werden flankiert von großen Werbeplakaten. Das ist aus meiner Sicht, da entstehen dort schon jetzt Luxuswohnungen, wo ich mir dann natürlich die Frage stellen muss, woher sollen diese Menschen, die jetzt alles verloren haben, dieses Geld nehmen, um dort dort Luxuswohnungen zu kaufen.
Ich denke mal, es ist auch schwierig, wovon leben die Menschen, denn im Prinzip ist ja die Infrastruktur zerstört, ja. Geschäfte gibt es nicht, Büros gibt es auch nicht mehr.
Ja, es ist alles zerstört. Es sind viele, viele, viele zigtausend Menschen ohne Einkommen durch dieses Erdbeben quasi von heute auf morgen erwerbslos geworden. Und es gibt keine Geschäfte mehr. Es gibt so viele Menschen, die dort natürlich auch von Tourismus gelebt haben. Viele Menschen, die kleine Geschäfte hatten, kleine Schneiderei oder ein kleines Restaurant. Das gibt es alles nicht mehr. Die Menschen haben im Moment überhaupt keine Chance, auch irgendwie an einen Erwerb zu kommen. Also diese Menschen kämpfen dort im wahrsten Sinne des Wortes noch immer täglich fast ums Überleben.
Sie haben nun, Herr Brandstätter, mit Ihrer Organisation Drei Musketiere Reutlingen am Stadtrand von Antakya ein Zelt aufgebaut. Dort gibt es eine Kinderbetreuung, denn es geht ja bei Ihnen nicht nur um Nothilfe, es geht auch um die Hilfe, die darüber hinausgeht, um Schulprojekte oder auch Projekte für Frauen. Wie viel Normalität ist denn in Antakya heute überhaupt möglich?
Ich stelle mir immer die Frage, wie viel kann ein Mensch ertragen, wie viel kann ein Mensch aushalten? Und diese Menschen dort, die geben die Hoffnung nicht auf und die machen weiter und die versuchen alles. Die Vision ist da, diese Stadt, ihre Heimat, ihr Leben wieder aufzubauen. Aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen.
Also im Prinzip so ein Leben im permanenten Ausnahmezustand. Ich stelle mir vor, das ist auch psychisch eine ganz große Belastung. Was macht das mit den Menschen?
Ich bin nun kein Psychologe, aber so ein bisschen von dem, was ich weiß, ist dort in weiten Teilen sowas wie ein Verdrängungsmechanismus. Die Menschen versuchen, einen normalen Alltag zu leben. Aber wir, das ist das, was die Musketiere auch ausmacht, dass wir sehr nah bei den Menschen sind und viel Zeit mit ihnen verbringen. Und wenn wir mit ihnen sprechen und dann kommt irgendwann das Gespräch auch über diese schreckliche Nacht, in dem das Erdbeben stattgefunden hat, und dann brechen diese Menschen, die meisten, in Tränen aus. Und das zeigt mir, ja, dass dieses Erdbeben, diese schreckliche Nacht nicht verarbeitet wurde. Die meisten davon stehen unter Schock und man beobachtet das auch bei den Kindern, bei ihrem Verhalten, während sie spielen oder während sie bei uns in die kleine Schule gehen. Sobald laute Geräusche sind, beispielsweise ein Donnern oder ein LKW, der vorbeifährt, zucken diese Kinder zusammen.
Sitzt immer noch sehr tief, sehr diese tief. Erfahrung. Ja. Herr Brandstätter, Sie waren jetzt, wie gesagt, bis Mitte Januar vor Ort und haben Sie weitere Hilfsaktionen jetzt für Antakya geplant?
Ja, unbedingt. Wir sind natürlich dort, was das angeht, extrem von Spenden abhängig. Und die Spendeneinnahmen sind unmittelbar nach dem Erdbeben dann auch relativ stark eingebrochen. Das hat uns natürlich auch sehr wehgetan, weil wir diese Menschen dort nicht alleine lassen möchten. Und wir haben jetzt aber durch eine Partnerorganisation auch aus Hamburg nochmal Unterstützung bekommen, sodass wir mindestens nochmal für 6 Monate zumindest das Projekt für die Kinder weiterführen können. Da haben wir jetzt ja wie so ein kleines Containerdorf errichtet. Dort soll Schulunterricht stattfinden. Dort wird auch gespielt, gebastelt, gesungen, musiziert. Ein Tonstudio wird entstehen. Also ein sehr schönes Programm, das wir jetzt mindestens noch 6 Monate weiterführen können. Und danach müssen wir einfach auch bei uns die Spendensituation und die finanzielle Situation betrachten.
Für Ihre Arbeit natürlich viel Erfolg und auch den nötigen Rückhalt. Das war Markus Brandstätter von der Hilfsorganisation Drei Musketiere Reutlingen. Maria 2.0. Die Reformbewegung streitet für gleiche Rechte von Frauen und Männern in der katholischen Kirche. Das schon seit nunmehr 5 Jahren. Und inzwischen ist auch der Frust unverkennbar. Es bewegt sich so gut wie nichts. Und mit Protesten allein, da kommen wir nicht weiter, sagen denn auch die Mitglieder von Maria 2.0 in Niederolm. Deshalb bieten sie jetzt selbst ein kirchliches Programm an für all diejenigen, die sich in der katholischen Kirche nicht mehr beheimatet fühlen. Tatja Hochtköchter hat eine der Initiatorinnen in Niederolm besucht.
Wer in Niederolm vor der katholischen Kirche steht, sieht es direkt. Das bunte Banner mit der Aufschrift »Bei uns sind alle willkommen«. Für Andrea Keber von der Initiative Maria 2.0 allerdings eine Botschaft, die selbst im Jahr 2024 von der römisch-katholischen Kirche immer noch nicht umgesetzt wird.
Die römisch-katholische Kirche schließt Frauen von Ämtern aus. Also das heißt, das Wort Gleichberechtigung gibt es in der römisch-katholischen Kirche nicht. Sie schließt grundsätzlich Menschen aus. Es geht ja nicht nur um dieses Amt der Priesterin, sondern es geht darum, dass queere Menschen, dass wiederverheiratete Geschiedene ausgeschlossen werden von Sakramenten oder überhaupt auch vom Segen. Also letztendlich geht es darum, dass das eine Kirche ist, die nicht auf der Basis der Botschaft Jesu basiert.
Viele Jahre hatten Andrea Keber und ihre Mitstreitenden gegen die veralteten Strukturen der römisch-katholischen Kirche protestiert. Ohne Erfolg, wie sie sagt. In Niederolm will man jetzt nicht mehr warten, bis die Kirche irgendwann mal etwas ändert. Hier handelt man jetzt und gestaltet die bestehende Gemeinde aktiv mit.
Gemeinde ist für uns letztendlich das, was Menschen vor Ort brauchen, die auf der Suche sind nach etwas, was Halt und Kraft gibt. Dass vielleicht Gottesdienste anders gefeiert werden oder dass wir Gemeinschaft erleben, ohne diese verfasste römisch-katholische Kirche im Hintergrund oder halt als Aufpasser sozusagen hinten dran steht.
Eine eigene Gemeinde wurde nicht neu gegründet. Aber der neue Weg, den Maria 2.0 einschlägt, sorgt im Bistum Mainz für Aufsehen. Anne-Kathrin Lamke, die als Sprecherin der Frauenkommission das Bistum Mainz berät und auch mit den Mitgliedern von Maria 2.0 im Dialog steht, kann diesen Weg grundsätzlich nachvollziehen.
Nicht ganz zu Unrecht hat Maria 2.0 Kritikpunkte, die wir zum Teil auch teilen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass es eine gute Gemeinschaft gibt und dass Wege gibt, wo wir uns wieder gemeinsam finden, dass alle ihre Heimat auch in der katholischen Kirche finden.
Bis es soweit ist, wird Maria 2.0 in Niederolm den eigenen Weg weitergehen. Und das in Form von lockeren Gottesdiensten, Weinproben oder auch Yogakursen. Sie feiern das Miteinander, welches sich Andrea Keber auch für die Zukunft der gesamten römisch-katholischen Kirche wünscht.
Ich wünsche mir, dass wir eine Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde sind, die für viele ein Stück Heimat ist. Und natürlich braucht es viele Menschen, die mitmachen. Also es ist eine basisdemokratische Gemeinde und die kann nur von dem leben, was eingespeist wird sozusagen.
Maria 2.0 will in Niederolm das sein, was die römisch-katholische Kirche aus ihrer Sicht nicht ist. Ein Ort für alle.
Viele Monate lang haben Bund und Länder miteinander gerungen. Jetzt ist das neue Bildungspaket geschnürt, das sogenannte Start-Chancen-Programm. Damit sollen ab nächstem Schuljahr 4.000 Schulen in sozial schwierigen Lagen zusätzlich gefördert werden. 20 Milliarden Euro verteilt über die kommenden 10 Jahre werden dafür bereitgestellt. Das heißt, jede Schule bekommt 500.000 Euro. Das Ziel ist mehr Bildungsgerechtigkeit und für eine Förderung der Grundschulkinder, weil inzwischen immer mehr Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards beim Lesen, Schreiben und Rechnen nicht mehr erfüllen.
Ich freue mich wirklich sehr.
Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP lächelt. Doch bis hierher war es ein langer und steiniger Weg für Bund und Länder.
Wir haben es geschafft, das größte und langfristige Bildungsprojekt der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht.
Das sogenannte Startchancenprogramm, ein Förderprogramm für Brennpunktschulen, startet im Herbst. Denn Bildungserfolg hängt in Deutschland immer noch von der sozialen Herkunft ab. Das soll sich jetzt ändern, wie die SPD-Präsidentin der Kultusministerkonferenz Christine Streichert-Clivaux sagt.
Dieses Programm kann, und da bin ich mir sehr sicher, wird auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir diesen Zusammenhang verringern und damit auch das Versprechen, nämlich des Aufstiegs durch Bildung, einlösen können.
Dafür fließen 20 Milliarden Euro in 10 Jahren. Bund und Länder teilen sich die Kosten. Neu ist, dass das Geld nicht wie bisher nach der Größe der Länder verteilt wird, sondern nach Kriterien wie Armut und Migrationshintergrund von Schülern. Vor allem Grundschulen sollen profitieren. Richtig, meint der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bundestag, Kai Gehring von den Grünen.
Früh investieren statt hinterher reparieren ist auch eine Grundphilosophie dieses Startchancenprogramms. Und ich hoffe, dass jetzt alle auch vor Ort sozusagen die Ärmel hochkrempeln und das Beste mit diesem Programm machen.
Denn jetzt gilt, die Länder müssen die Schulen identifizieren, die den größten Förderbedarf haben. Die Schulen können dann investieren.
Da geht es darum, dass vor Ort die richtigen Lösungen gefunden werden müssen. Also zum Beispiel mehr Unterstützung, mehr Unterricht, mehr Förderunterricht in den Basiskompetenzfächern. Lesen, also Deutsch, Mathe und Ähnliches.
Das Geld ist aber auch für zusätzliche Sozialarbeiter oder Therapeuten gedacht und vor allem für neue Räume an Schulen. Das ist der falsche Ansatz, meint der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Jatzombeck.
Der größte Teil geht am Ende in bauliche Maßnahmen. Und das ist eigentlich nicht das, wo die Notwendigkeit ist, sondern das, was notwendig ist, ist, dass man noch eine zweite Person in der Klasse hat. Das wird von einem Teil des Programms adressiert. Aber aus unserer Perspektive ist das eher der Tropfen auf dem heißen Stein.
Ohnehin profitieren zu wenige Schulen, kritisiert der CDU-Politiker. 4.000 in ganz Deutschland werden dadurch gefördert. Das sind 10% aller Schulen bundesweit. Bund und Länder ist das bewusst. Sie betonen, das Programm ist ein erster Schritt. Sie wissen auch, alle Hausaufgaben in der Bildungspolitik sind damit noch nicht erledigt.
Das waren große Worte am Freitag in der Bundespressekonferenz. Das neue Startchancenprogramm bezeichnete die Bildungsministerin als das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Meilenstein. Mit 20 Milliarden Euro wollen Bund und Land in den nächsten 10 Jahren 4.000 sogenannte Brennpunktschulen fördern. Über die Hälfte davon sollen dann eben auch Grundschulen sein. Zum nächsten Schuljahr wird es dann schon losgehen. Dazu ein Kommentar von Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Für mehr Bildungsgerechtigkeit sollen zum ersten Mal wirklich Schülerinnen und Schüler unterstützt werden, die sozial benachteiligt sind. Deshalb werden mit dem Startchancenprogramm Schulen in ärmeren Gegenden und solche, in die viele Kinder mit Migrationshintergrund gehen, besonders gefördert. Das ist tatsächlich ein Meilenstein in der Bildungspolitik. Denn der Bildungserfolg an unseren Schulen hängt immer noch stark von der sozialen Herkunft und der Unterstützung der Familie ab. Und Bildungsstudien zeigen seit mehreren Jahren einen Abwärtstrend bei den Kompetenzen der Schulkinder. Das Startchancenprogramm setzt nun einen Schwerpunkt, wo es meiner Meinung nach wirklich Sinn macht, in den Grundschulen. Also zu Beginn der Bildungskarriere, damit diese Kids später mehr Chancen haben. Mehr als die Hälfte der geförderten Schulen sollen Grundschulen sein. Ein guter Ansatz. Jetzt kommt das Aber. Ursprünglich war das Startchancenprogramm vom Bund so geplant, dass die Milliarden an bedürftige Schulen verteilt werden, ganz unabhängig davon, in welchem Bundesland sie angesiedelt sind. Dann wären aber vorrangig Schulen in Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen gefördert worden. Das hat den anderen, reicheren Bundesländern gar nicht gefallen. Deshalb wird jetzt etwas mehr als die Hälfte des Fördergeldes so verteilt, dass alle Bundesländer anteilig ähnlich viel Geld bekommen. Schade. Ein weiterer Schatten auf dem Programm ist, dass die Länder das, was sie bisher schon investieren, um sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu fördern, anrechnen dürfen. Durch diesen Finanztrick kommt nun weniger frisches Geld von Länderseite dazu. Und die ganz grundsätzliche Problematik bleibt, denn mehr Stellen für Lehrkräfte sind in dem Startchancenprogramm nicht vorgesehen. Die sind aber mindestens genauso wichtig wie eine bessere Finanzausstattung.
Unterm Strich also ein Programm mit Licht und Schatten, das neue Startchancenprogramm der Bundesregierung. Ein Kommentar von Anja Braun. Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober ist die Zahl antisemitischer Vorfälle international stark gestiegen. In Deutschland hat sie sich im Vergleich zum Vorjahr bereits vervierfacht. Der Hass auf Jüdinnen und Juden findet seinen Weg selbst auf die Schulhöfe, meist gepostet in den sozialen Medien. Daher ist es wichtig, Kinder und Jugendliche über Antisemitismus oder auch über den Holocaust aufzuklären. Zum Beispiel auf dem Weg über ein gutes Buch. Meine Kollegin Claudia Barthe hat eine Kinder- und Jugendbuchhandlung in Mainz besucht und wollte wissen, welche Bücher sich anbieten und wie Eltern auch mit dem Thema umgehen.
Also es ist halt wirklich so ein Geschichtsbuch. Hier sieht es halt auch sehr kaputt aus, also zerschossen, zerbombt.
Der 11-jährige Daniel blättert interessiert in einem Sachbuch für Kinder und Jugendliche, das sich mit dem Holocaust beschäftigt. Bilder und Erzählungen beschreiben Einzelschicksale von jüdischen Menschen im Dritten Reich. Daniels Vater ist allerdings noch etwas unschlüssig, ob er seinem Sohn dieses Buch schon zumuten sollte.
Das ist wirklich so traurig. Da will ich das jetzt noch ein bisschen fernhalten. Das kommt aber noch. Im Moment ist es zu früh noch. Erstmal ein bisschen Lebenserfahrung sammeln.
Ina Zachel, Mutter von 2 Töchtern im Alter von 12 und 16 Jahren, hat weniger Bedenken. Vor 2 Jahren hatte sie diesen Bildband bereits gekauft und ihren Kindern auszugsweise daraus vorgelesen.
Letztendlich habe ich es mir erstmal durchgelesen und habe dann nur so vereinzelte Dinge da angeschaut im Buch. Das ist, glaube ich, man kann da nie früh genug anfangen mit dem Thema. Ich glaube, es ist auch nicht richtig, dass man denkt, dass man kleine Kinder davor bewahren muss.
Nach Meinung von Susanne Lux, Inhaberin der Nimmerland-Buchhandlung in Mainz, ist es durchaus möglich, Kindern auch schwierige Themen wie den Holocaust nahezubringen. Allerdings müssen die Bücher bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wie beispielsweise das Bilderbuch über das Leben von Anne Frank für Kinder ab 4 Jahren.
Ohne das Ende zu stark zu thematisieren, auch wenn es natürlich dazugehört. Aber für Kinder reicht ja schon zu wissen, dass sie sich verstecken musste und dass sie ganz leise sein musste und keiner es hören dürfte. Und das wird sehr gut erklärt. Und je früher man anfängt, desto einfacher ist es eigentlich, darüber zu sprechen, weil es dann keine so große Hürde ist.
Nach dem Anschlag der Hamas im Oktober hat Susanne Lux verstärkt Kinderbücher gesucht, die sich mit Antisemitismus und dem Holocaust beschäftigen. Zurzeit hat sie etwa 15 Bücher im Angebot. Darunter ein bunter Comic über einen jüdischen Jungen, der sich verstecken muss, oder die Geschichte von Moppel und Peter, zwei Hunde, von denen der eine plötzlich seine Familie nicht mehr findet, die jüdisch ist.
Diese Hunde gab es wirklich. Hinten sind Fotos drin, die hier erzählt werden. Auch das hat nochmal für Kinder eine große Faszination. Dadurch, dass dieses Tier zwischengeschaltet ist, ist es eben auch leichter zu ertragen, als wenn die Menschen im Mittelpunkt wären.
Sie legt Wert darauf, auch Bücher im Angebot zu haben, die sich nicht nur mit der deutschen Vergangenheit beschäftigen, sondern auch in der Gegenwart spielen. Ein Beispiel dafür ist das Buch Goldene Steine für Kinder ab 12. Im Mittelpunkt stehen drei Jugendliche, ein jüdischer Junge, ein muslimischer und ein christliches Mädchen. Durch einen Vorfall mit einem älteren jüdischen Mann bekommen sie plötzlich einen ganz neuen Blick auf die Geschichte ihrer Eltern und ihre Religion.
Die drei müssen sich darüber klar werden, auch wofür will ich eigentlich einstehen, für meinen Freund, für freies Zusammenleben? Was ist mir eigentlich wichtig?
Wieder neu aufgelegt worden ist inzwischen auch ein Jugendsachbuch über die Geschichte des Staates Israel und den Konflikt mit den Palästinensern. Autor ist der Israel-Experte Martin Schäuble. Und dreimal hat Buchhändlerin Susanne Lux dieses Buch auch schon verkaufen können.
Wir haben gesucht nach Büchern, die Jugendlichen diesen Konflikt erklären können. Und da gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts auf dem Markt, das wir empfohlen hätten. Da haben wir den Schäuble sehr schmerzhaft vermisst und waren sehr froh, dass er jetzt im Frühjahr wieder aufgelegt worden ist.
Antisemitismus und Nahostkonflikt, auch Themen, die Kinder- und Jugendbücher aufgreifen, wie der Besuch in einer Mainzer Buchhandlung gezeigt hat. Black Month History. In den USA und in Kanada wird mit diesem Monat schon lange an die Geschichte der Black People erinnert. Seit den 1990er Jahren gibt es diesen Monat auch bei uns, jedes Jahr im Februar. Diesmal steht ein besonders beschämendes Kapitel Black History aus Deutschland im Fokus. Die Geschichte der Brown Babies. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es rund 100.000 sogenannte Besatzungskinder. Rund 5.000 davon hatten eine schwarze Hautfarbe. Die angehenden Väter wurden von der US Army oft schon lange vor der Geburt aus Deutschland versetzt. Die ledigen Mütter blieben allein zurück, ohne Unterhaltsansprüche und sozial geächtet. Anne Görler hat den sehr irritierenden Geist dieser Tage eingefangen.
Baumholder in der Westpfalz, es ist was los auf dem Land. Die GIs haben Musik mitgebracht und Zimtkaugummi, Coca-Cola und sie wollen Spaß. Ein Reporter in den 60er Jahren.
Aus mancher netten, sauberen Bauernmaid wurde ein Dämchen.
Man verbrüdert sich und vielleicht sieht man sich bald wieder. Was bleibt, sind oft die schwarzen Babys.
Eine besondere Gruppe unter den Besatzungskindern bilden die Negermischlinge, die ein menschliches und rassisches Problem besonderer Art darstellen.
Die Abgeordnete Luise Rehling, CDU-CSU, im Bundestag 1952. Raymond Germany wird reingeboren in dieses Klima. Das andauerte bis weit in die 60er Jahre hinein. Seine Mutter konnte kaum reden über das, was ihr entgegenschlug, sagt der Sohn.
Eine Ausgrenzung, auch bei ihrem Arbeitgeber, der ihr dann auch mal mitgegeben hat, sie soll sich nicht so anstellen, wenn man sie betatscht, weil sie hat ja schließlich auch nur einen farbigen Partner. Ich glaube, die Verletzungen waren schlimmer als das, was er mir je erzählt hat.
Meine Großmutter hat nicht mehr mit mir gesprochen und die hat gesagt, das gibt's nicht, sie kann das nicht fassen. Meine Großmutter hat ihr dann zum ersten Mal was geschenkt nach 2 Jahren. Das hat furchtbar wehgetan, ja.
Das hat Rosemarie Hafner zu Lebzeiten ihrem Sohn noch erzählt. Sozial im Abseits, meistens ohne Geld und oft ohne Sorgerecht, das war die Situation der Mütter. Denn Vormund der offiziell vaterlosen Kinder waren die Jugendämter und die machten Druck. Die Kinder sollten in spezielle Heime für sogenannte Mischlingskinder. In einem solchen Kinderheim fragt ein Reporter nach in den 60er Jahren.
Sind diese farbigen Kinder nicht schwieriger zu behandeln als die Weißen? Müssen sie anders behandelt werden?
Es ist eigentlich nur einer, der mir schwierig ist.
Ja.
Da habe ich gerade das Gefühl, dass bei ihm doch die Rasse durchschlägt.
Man muss bedenken, dass diese Kinder mit einem dreifachen Makel behaftet sind. Sie sind unehelich, sie stammen aus der Verbindung einer deutschen Frau mit einem Besatzungssoldaten und sie haben einen farbigen Vater.
Die verantwortlichen Stellen haben sich schon Gedanken über das Schicksal dieser Mischlingskinder gemacht, ob es nicht besser für sie sei, wenn man sie in das Heimatland ihrer Väter verbrächte.
Das war noch einmal die Abgeordnete Luise Rehling. Das Heimatland der Väter, die USA. Mabel Grammer, amerikanische Journalistin mit Wohnsitz in Mannheim, organisierte rund 500 Adoptionen über den Atlantik hinweg. Die Kinder kamen in afroamerikanische Familien. Viele der adoptierten Kinder haben erst spät im Leben erfahren, wo sie herkommen, manche vielleicht nie. Manche sind zurückgekommen in das Land ihrer Geburt und bekennen Farbe als Afrodeutsche wie Raymond Germany.
Schwarz sind wir nicht. Wir sind Menschen, die eine andere Pigmentierung haben. Wir gehören zu People of Color und das ist eine große Gruppe an Menschen, die ausgegrenzt werden, nur weil sie eine andere Pigmentierung haben. Nicht, weil sie andere Menschen eigentlich sind.
Karneval, Fasching oder Fastnet oder wie auch immer. Punkt 12.11 Uhr, da startet der Rosenmontagszug in Koblenz. 4 Kilometer ist er lang, fast 90 Fußgruppen, 14 Musikkapellen und fast 40 Wegen der Karnevalsvereine. Darunter ein ganz besonderer Rosenmontagswagen, den 2 Koblenzer Karnevalsvereine behindertengerecht umgebaut haben. Mit Toilette, Heizung, mit extra großen Sitzen und Platz für Rollstühle. SWR-Reporter Mike Roth hat sich daher gleich mal an die Hebebühne des Karnevalswagens gestellt.
Für Jennifer Hahn und Matteo Dolic geht es hoch hinauf. In der Wagenhalle der Koblenzer Karnevalsvereine stehen sie mit ihren Rollstühlen auf der Hebebühne und fahren hoch auf den Karnevalswagen, den Uli Schröder für sie gebaut hat.
Hallo, komm her. Du warst sie?
Jennifer,
ich bin der Uli.
Jennifer Hahn ist 33 Jahre alt. Sie sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl und sie liebt den Karneval.
Ich bin halt ein richtiger Karnevalsjack.
So ein richtiger Karnevalsjack ist auch Matteo Dolic. Er ist zwar erst 9 Jahre alt, aber ein echter Koblenzer Schengel. Und die verstünden es, Karneval zu feiern, sagt der Drittklässler. Ein Lieblingslied für diese Session hat er auch schon.
Große Stadt mit K mag ich sehr gerne.
In der Stadt mit K.
Schalalala.
Schalalala.
Matteo Dolic und Jennifer Hahn fahren zusammen mit 8 weiteren Menschen mit Beeinträchtigung auf dem Wagen im Rosenmontagsumzug in Koblenz mit. Ein gemeinsames Projekt der Karnevalsgesellschaft Rheinfreunde 1845 und der Narrenzunft Gelbrot. Die Idee hatte Uli Schröder.
Weil ich 30 Jahre im Karneval um Bahn mitgefahren bin, habe die Menschen mit Handicap immer gesehen und irgendwie hat mich das immer berührt. Und dann haben wir uns den Finanzier gesucht und das Ergebnis ist hervorragend.
Genauso sieht das auch Jennifer Hahn. Bisher hat sie den Rosenmontagsumzug immer nur vom Straßenrand aus in ihrem Rollstuhl erlebt.
Habe ich nie im Leben mal gedacht, dass ich hier mal auf dem Karnevalswagen mitfahren darf. Ich bin erstmal in Tränen ausgebrochen, als ich das gehört habe und es ist schon ein schönes Erlebnis.
Der sogenannte Inklusionswagen rollt jetzt schon im 2. Jahr im Koblenzer Rosenmontagsumzug mit. Auch als ein Zeichen dafür, dass in Koblenz alle Menschen Spaß an der Fastnacht haben können.
Auf den Koblenzer Fastnacht, ein dreifach donnerndes Koblenz. Koblenz. Koblenz.
Super Sache, der Inklusionswagen beim Koblenzer Rosenmontagszug. Da können auch Menschen mit Handicap nach Herzenslust Karneval mitfeiern. Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Silke Arning.